Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Viel Spaß!
Hallo und ein sonniges, herzliches Willkommen zur August-Folge von Affiliate Talks. Und ja, wir haben heute das spannende Thema 1001 Publisher-Modelle. Das heißt, wir gehen einfach mal aus der Affiliate-Branche durch die ganzen Modelle und Verticals durch. Und dafür habe ich mir zwei Spezialisten eingeladen, und zwar von einem Netzwerk. Und welches das ist und wer meine Gäste sind, die stellen sich nämlich einfach wie immer selber vor. Und ja, ihr habt schon gehört, ich habe zwei Gäste, einmal die Mara und den Antonio. Das habe ich schon mehr verraten, als ich wollte. Ladies first, Mara, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, danke schön. Ich bin Mara, ich arbeite jetzt seit fast 4 Jahren bei TradeDoubler. Spoiler. Und ich bin Head of International Client Development für die Dachregion und ich habe quasi unter mir ein Team aus 5 Leuten und wir sind für die Betreuung unserer großen internationalen Advertiser zuständig.
Dann du, Antonio, leg los.
Ja, sehr gerne. Ich bin der Antonio. Ich bin seit mittlerweile 4 Jahren bei TradeDoubler. Darf mich Head of Partner Development nennen, bedeutet im Pendant zu Mara betreue ich die ganze Publisher-Seite, einmal mit dem Fokus im Dachbereich, aber auch auf internationaler Ebene für vor allem Publishern, die in mehr als 5 Regionen werben und dann zusätzlich eben auch wichtig für uns bei TradeDoubler sind.
Wunderbar, vielen Dank euch und ich bin auch eben froh, tatsächlich ja zwei von euch dabei zu haben und eben auch von beiden Seiten. Das macht das Ganze ja natürlich nochmal viel spannender, um über die Verticals zu sprechen. Aus, ich sag mal, Netzwerksicht eben aus der Sicht von dem Publisher-Manager sozusagen, also den engen Kontakt zu den Partnern pflegt, als aber eben auch natürlich zu den Advertisern. Und dann würden wir eigentlich direkt mal ins Thema einsteigen. Was vielleicht ganz gut ist, am Anfang, wenn wir einfach mal so die Partnermodelle zusammenkratzen, zusammensammeln, die man eigentlich heutzutage übers Affiliate oder über ein Affiliate-Netzwerk, über den Affiliate-Kanal abbilden kann. Ich schmeiß einfach mal das erste in die Runde, da macht ihr weiter und sag einfach mal ganz klassisch die Gutscheinseiten.
Mhm. Na klar, sehr gerne. Also erstmal, ich würde nochmal vorab sagen, dass natürlich das Spannende bei uns im Affiliate-Marketing ist schon mal, dass wir für jeden Touchpoint die passenden Publisher haben. Aber vor allem am stärksten sind wir natürlich am Ende des Funnels, wo wir dann auch jetzt eigentlich über die Gutscheinpublisher sprechen können. Es gibt eine riesen Auswahl an Gutscheinpublishern bei uns im Affiliate-Marketing. Und was Gutscheinpublisher ausmacht, sie bieten einfach dem User, der im Web sozusagen beim Shoppen ist, einfach eine Übersicht aller vorhandenen Vorteile, Rabatte und eine Übersicht von verschiedenen Online-Shops. Und dort haben sie dann eben, vor allem wenn sie Rabatte sehen, einen Sofortrabatt, oftmals in verschiedenen Branding, Wording, den man dann auch auf den Online-Plattformen im Warenkorb sofort einlösen kann.
Genau, jetzt bist du eigentlich schon direkt eingestiegen, das wäre so mein nächster Punkt gewesen, dass wir erstmal sammeln, dann vielleicht auch definieren. Jetzt hast du Gutschein schon relativ detailreich definiert und wird aber dann auf deinen Zug mit aufspringen und dann die Mara übergeben und sagen, wie sehen denn deine Kunden das Vertical Gutschein, wenn ich jetzt einfach mal ja die bösen Wörter wie abgreifen etc. und mangelnde Inkriminalität, das muss ich drin lassen, ja mit in den Raum werf.
Ja, ist auf jeden Fall ein relevantes Thema und auch ein Thema, wo wir sehr, sehr viele Gespräche führen mit unseren Advertisern. Ich persönlich bin der Meinung, dass Gutscheinpartner, auch wenn sie am Ende des Marketing-Funnels stehen, definitiv die Entscheidung eines Users beeinflussen können und definitiv auch wichtig für ein Partnerprogramm sind. Wovon ich kein Fan bin, ist tatsächlich zu viele Gutscheinseiten live zu haben. Also ich glaube, da zählt einfach die Qualität vor der Quantität. Ich denke, wenn man mit vertrauenswürdigen Gutscheinseiten arbeitet, kann man auf jeden Fall einen Mehrwert für sein Partnerprogramm bekommen. Und das bekommen wir auch als Feedback von unseren Kunden. Klar gibt es sag ich mal, wenn man jetzt keine aktiven Aktionen fährt als Programm, weiß ich jetzt nicht, ob man unbedingt super viel mit Gutscheinseiten arbeiten muss. Aber ich finde, ein oder zwei live zu haben, schadet auf jeden Fall nicht, sondern kann wirklich auch nochmal für die Visibilität helfen.
Ja. Im Endeffekt, um da auch eben diesen ganzen Rahmen heute nicht zu sprechen, weil wir wollen ja über viele Modelle sprechen, würde ich das aber fast so mitgehen. Also auch wir als Xpose 360 fahren ja mit vielen Kunden eine Gutschein-Close-Group, um da einfach auch die Kontrolle, die Partnerschaft zu haben. Aber was natürlich da eben noch dazu kommt, ist dann auch wirklich, was du auch schon letztendlich gesagt hast, die richtige Strategie. Das heißt, welche Angebote spiele ich und dann eben auf darauf zu achten mit Analysen und Auswertungen und in Kommunikation mit den Partnern, habe ich jetzt hier wirklich einen Mehrwert, habe ich Neukunden letztendlich gewonnen, um natürlich dann der einfachen Listung und da gehe ich aber auch ein bisschen bei dir mit, was ich auch schon sehe, der Smart Shopper, der nach einem Gutschein Google, bevor er wirklich den Warenkorb abschließt, der macht es ja nicht grundlos. Und ich bin auch der Meinung, das ist schon teilweise so Fixen von einem Sale nochmal ist, sicher zu gehen und den Smart Shopper, der wirklich was braucht, da nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Aber das ist da natürlich schwierig auszuwerten oder so eine Dunkelziffer immer zu sagen, okay, der schaut halt, aber also die Kaufentscheidung ist eh schon gefallen. Das wird nie so letztendlich ganz klar sein. Und ja, da könnte natürlich auch durch unterschiedliche Provisionsmodelle letztendlich da vielleicht so ein bisschen gegengewirkt werden, dass man sagt, okay, ich bespiele es mal lieber, gehe aber auch eben das Risiko ein, dass natürlich der eine oder andere Sale tatsächlich passiert wäre, auch ohne, aber ja, das wäre mal vielleicht der Punkt. Da würde ich mal weiterspringen, Thema, was ja, sag ich mal, verwandt ist, aber irgendwie doch ein bisschen was anders, oder wie seht ihr den Unterschied zwischen klassischen Gutscheinseiten und dann Dealseiten?
Also ich würde sagen, der große Unterschied ist, dass wir bei Dealseiten erstmals User-Generated Content haben. Das bedeutet, oftmals hockt keine Redaktion dahinter, die sozusagen über die Netzwerke auf die Aktionen zugreift, sondern dass wir wirklich echte User haben, die Deals posten und dann vor allem Schnäppchen, Aktionen, sage ich mal, kurzfristige Aktionen, Rabatte, Preisfehler und Gutscheine posten, die sie sozusagen selber gefunden haben, was dann auch oftmals zu einer sehr, sehr kurzfristigen und starken Performance, aber auch Reichweite führt, was du im Gegensatz bei den Gutscheinseiten eben oftmals für bestimmte Kampagnen auch wirklich Gutscheine hast, die über einen längeren Zeitraum laufen.
Ja, Dealseiten, vielleicht direkt zu dir, Mara, wie geht ihr da mit den Kunden mit um? Du hast ja auch gesagt, es ist zu einer hohen Prozentzahl User generiert, aber man kann natürlich auch was einreichen. Wie kann man sich das bei euch vorstellen?
Also wir haben tatsächlich einige Kunden, die aktiv mit solchen Plattformen arbeiten möchten. Also es gibt ja einen ganz bekannten Player und da haben wir wirklich oft Anfragen, ob man da eben eine Aktion hingeben kann, einreichen kann, posten kann. Wir haben da tendenziell schon auch einige Kampagnen mit gebucht, aber tendenziell ist, was das betrifft, tatsächlich hauptsächlich immer die Frage, oh Gott, wo kommt denn plötzlich der ganze Traffic her? Und wenn wir das dann analysieren und sagen, hey, schau mal, da ist halt einfach ein krasser Deal gerade gepostet worden, dann ist die Reaktion schon auch immer, okay, krass, wie schnell das wie das quasi auch an die Performance gehen kann und wie das pushen kann, ist oft gar nicht den Leuten wirklich im Kopf. Ich glaube, wenn einmal ein Hot Deal irgendwo gepostet wurde und man die Performance gesehen hat, dann sieht man solche Seiten auch nochmal von einem ganz anderen Blick. Alles, was im Bereich Preisfehler geht oder auch, sag ich mal, wenn dann in so einer Community dann auch Codes gepostet werden, die eben nicht übers Affiliate promoted werden sollen, da kommen wir so ein bisschen in die Bredouille bei den Advertisern. Aber tendenziell kann man da immer argumentieren, dass es einfach user-generated ist. Und ich meine, im äußersten Notfall müssen wir die Sales, wenn da wirklich irgendwas komplett schiefgegangen ist, stornieren. Aber ansonsten ist eigentlich die Resonanz sehr, sehr positiv, weil wir einfach die Performance sehen.
Ja, also das ist auf jeden Fall für uns auch ein Mittel, was wir für Kunden aktiv nutzen. Tatsächlich, wenn es tatsächlich um die verkauften Items einfach mal geht, also wenn das Lager einfach mal leergeräumt werden muss, dann ist dieses Vertical auf jeden Fall letztendlich ein Mittel, eben um auch eben ja proaktiv letztendlich ein Deal zu schaffen. Da kann man ja auch letztendlich sagen, als Richtlinie nehmen da auch die Portale ja letztendlich mal ein Idealo her. Also die checken auch da die Redaktion, ist es denn jetzt wirklich ein echter Deal? Also die nehmen natürlich jetzt nicht irgendwie jede 10% Rabatt oder jede Sell-Kategorie an. Also das sollte man als Advertiser natürlich beachten, dass wenn man proaktiv da platziert werden möchte, dann braucht es aber auch tatsächlich einen Deal, wo eben dann auch die User drauf letztendlich reagieren, ob es natürlich dann heiß läuft oder nicht, ja durch die Decke geht, ist nochmal ein anderer letztendlich Punkt. Da mache ich kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben da tatsächlich mittlerweile eine KI-Auswertungsprozess für uns entwickelt, der relativ schnell sagen kann für Brand oder für Händler, wie denn letztendlich so ein Deal, wie denn die Reaktion ist, ohne da ja monatelang zurückzuscrollen oder zu klicken. Also auf jeden Fall, da lohnt sich auch eben auszuwerten, wie denn die User auf Produkte oder Deals denn reagieren. Und dann, wenn man eben proaktiv letztendlich was generieren möchte, dann auch eben Bescheid zu wissen oder zu wissen, was man macht.
Auf jeden Fall.
Gut, dann kommen wir, Überschrift Endkundenvorteilsportale haben wir jetzt mal Gutschein und Deal und dann switchen wir mal zu ja, Cashback, Loyalty etc. Dann fangen wir einfach mal mit Cashback an. Wir behalten einfach mal vor. Antonio, du definierst mal den Kanal und sagst mal gleich ein paar Punkte dazu und dann hören wir einfach mal
Sehr
wieder die
gerne, ja.
Advertiser-Sicht.
Genau, ja, ich definiere es sehr, sehr gerne. Mara mit der Advertiser-Sicht, glaube ich, kann da immer sehr, sehr gut draufspringen. Cashback-Plattformen, da differenziert man mal jetzt auch nochmal, dass wir Loyalty-Plattformen und Cashback haben. Ich würde das jetzt einfach mal ganz einfach differenzieren und mich wirklich nur auf jetzt auf Cashback beziehen. Und da haben wir es so, dass der Endkunde auf eine Cashback-Plattform kommt. Die ist sozusagen meistens eine Website, aber auch sehr, sehr oft eine App. Der meiste Traffic kommt tatsächlich auch über die App und bekommt einen prozentualen Anteil, sozusagen das sogenannte Cashback vom Order Value, was er bestellt, zurück als Cashback auf dieser Plattform eben zurückgezahlt. Und das Gute dabei ist, sobald sozusagen die Sales validiert sind, kann sich der User, der die Cashback-Plattform nutzt, das Geld ausbezahlen lassen. Meistens liegt man da bei 1 Euro, den man mindestens sammeln muss, dass man sich dann das Geld als wirklich auf sein Bankkonto zurücktransferieren kann. Der Unterschied dazu ist, man hat keinen Sofortrabatt, sondern man muss auch wirklich warten, bis die Transaktion validiert wurde, um auf das Cashback, zugreifen zu können.
Ja, da sagst du gerade richtigen Stichpunkt, auch das kann man dann letztendlich nutzen, dass natürlich die Cashback-Partner letztendlich auch einen Gutscheincode mitbewerben können in einer Kampagne. Das ist mal dann eben oft auch eben der Vorteil, eben auch wenn man die Performance eben wirklich anheizen möchte, eben zum einen dieses, ich bekomme nochmal Bares zurück, das ist aber eben kein Sofortrabatt, und dann nochmal so ein wirklich was vom Preis abgezogen wird mitzuspielen, so eine Doppelintensivierung für den Endkunden, das kann sehr, sehr, sehr zu einem Push führen. Aber jetzt zu dir mal, wie beliebt oder wie nutzt ihr denn Cashback mit euren Kunden?
Tatsächlich ist das tatsächlich ein sehr, sehr beliebter Publisher-Typ. Ist auch ein Publisher-Typ, den ich jederzeit empfehlen würde. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir hier nicht nur mit dem Publisher indirekt interagieren als Brand, sondern auch mit dem Kunden, weil der Endkunde bekommt ja einen Teil unserer Kommission. Das bedeutet, auch hier kann man natürlich ganz anders mit dem Advertiser argumentieren, also was einfach die Tatsache betrifft mit, hey, lass uns damit starten, lass uns hier mit einem höheren CPO reingehen, einfach weil wir wissen, der Endkunde profitiert nicht nur der Publisher, weil das natürlich auch oft so eine Diskussion ist, bei, sage ich mal, Gutscheinseiten oder anderen Seiten. Wir sehen, dass es super, super geeignet ist, um einfach, wenn man regelmäßige Pushs mit einem Publisher machen möchte, sind Cashbacker einfach prädestiniert dafür. Wir haben einige Kunden, die wirklich mehrmals monatlich mit verschiedenen Cashback-Partnern Aktionen pushen und wir sehen jedes Mal einen super Performance-Increase. Und genau, also arbeiten wir sehr, sehr gerne mit und empfehlen wir auch jederzeit und eigentlich auch jeder Brand. Ich finde nicht, dass Cashback auf eine gewisse Preiskategorie oder Preisklasse begrenzt werden sollte. Ich finde nicht, dass das Brand-Image runterzieht. Klar haben wir diese Debatten auch, aber am Ende des Tages ist es definitiv ein sehr, sehr beliebter Publisher-Typ und ich glaube, der wird auch immer weiter relevanter werden, also noch relevanter, als er schon ist.
Was ich tatsächlich auch da als Argumentation sehe, als Pro für den Kanal, ist tatsächlich ein Stück weit eine Brand-Awareness oder eine Qualitäts-Awareness von dem Produkt, um einfach zu sagen, weil, ich sag mal, psychologisch im Kopf eben letztendlich über dieses Dazugehören zum Portal, über diese App oder ich bekomme diese Belohnung, bekomme ich jetzt eben von dem Partner, von dem Cashback-Partner und es wird nicht direkt als Rabatt oder Verringerung von dem Produktwert angezeigt und viele, gerade auch Fashion-Brands, mögen ja letztendlich nicht viel mit Gutscheinen spielen, einfach zu sagen, naja, dann sehen die auch gleich, okay, eigentlich können wir das auch zu dem und dem Preis verkaufen. Es mindert letztendlich so ein bisschen den Wert von dem Produkt an sich. Und das, finde ich, ist bei Cashback nicht so gegeben, weil das den End-User nicht so letztendlich bewusst ist. Also natürlich, wer ein Stück weit weiterdenkt, ist es natürlich irgendwo logisch, aber es ist nicht so präsent, sage ich mal. Und deswegen haben wir das auch oft, dass teilweise High-Fashion-Brands auf Cashback-Portalen zumindest ein Stück was geben, aber letztendlich überhaupt keine Gutscheine spielen oder auf vielen deren Portalen unterwegs sind.
Ja, und du hast es auch schön gesagt. Man hat eben sozusagen wenn man es vergleicht mit Gutscheinen und Cashback, bei Gutscheinen hast du einen Sofortrabatt, der im Online-Shop abgezogen wird. Es reduziert den Preis, wobei man beim Cashback hat, man weiß ganz genau, welche Loyalty-Plattform man nutzt. Man kennt sie beim Namen. Viele Online-User kennen eine Gutscheinseite eventuell nicht beim Namen, sondern schauen eher, was die erste im Ranking ist auf der SERP-Seite. Und dann hat man auch das Gefühl, dass man einfach zusätzlich nochmal einen Mehrwert, also das Cashback, ausbezahlt bekommt und nicht, dass das Produkt reduziert wird.
Ja, jetzt hast du selber vermischt, hast Loyalty dazu gepackt. Im Endeffekt ist es auch vom Modell her gleich, nur dass man natürlich keinen prozentuellen Euro-Wert auf sein Konto spart und bei Validierung ausbezahlt kommt, sondern ja in den meisten Fällen Punkte, aber es könnten auch Sternchen, Coins oder sonst irgendwas sein, wo natürlich wiederum ein Euro-Wert dahinter steckt. Wo ist denn dann eigentlich für den Endkunden oder in der Kampagnendarstellung, also auch für unsere Kunden, für die Advertiser, wo ist denn der eigentliche Unterschied zwischen Cashback und jetzt Loyalty-Partnern?
Also ich würde sagen, es ist tatsächlich, also in meinen Augen ist beim Bereich Loyalty schon auch eine gewisse Brand dahinter auf Publisher-Seite. Also ich meine, die großen Loyalty-Partner sind ja definitiv Payback. Dann haben wir noch eine Deutschland-Card und das sind ja dann schon die großen Player. Und ich glaube schon, dass das in gewisser Weise schon so eine Stammkundschaft ist. Also ich kenne sehr viele Leute, die einfach standardmäßig schauen, gibt es das auf Payback, gibt es hier ein Payback-Coupon. Bevor sie irgendwas schauen, ob ich jetzt auf der Seite bestelle oder auf der anderen Seite bestelle, entscheidet, ob es ein Payback-Coupon gibt. Und ich glaube schon, dass wir da noch mehr Loyalität haben als bei einem Cashbacker. Aber bei einem Cashbacker kann es ja dann schon sein, warte, der gibt mir statt 4,5%, ich wechsle mal oder ich gehe mal woanders hin. Und ich glaube, da sind wir bei Loyalty, sind die User einfach nochmal ein Stück treuer der Loyalty-Marke ergeben. So würde ich das jetzt von meiner...
Ich würde es vielleicht auch nochmal, um ein Wort dafür zu haben, ich würde es auch nochmal Kundenbindungsprogramm nennen. Es gibt natürlich viele Online-Shops, die ein Kundenbindungsprogramm selber haben, dass man sozusagen, wenn man mal jetzt abseits vom Affiliate geht, dass man einfach bei Lidl, sage ich mal, die Lidl-Punkte in der App sammeln kann. Und für eben alle Online-Shops, die das auch haben möchten im Affiliate-Marketing, nutzen dann eben online, jetzt hat es Mara schon gesagt, zum Beispiel Payback oder Deutschland-Card.
Ihr könnt die Namen hier ruhig droppen, also das ist überhaupt kein Problem.
Ja, wir wollen natürlich keinen verärgern, der dann nicht genannt wird, aber ansonsten klar, gerne, die zwei größten sollten jedem bekannt sein. Und eben dieses Kundenbindungsprogramm hat eigentlich Mara schon, ich wollte nur noch mal das Wort eben in den Raum werfen, ist dann auch noch mal ganz anders als, vielleicht nicht ganz anders, aber ein bisschen anders als beim Cashback, wo du dann doch eventuell mal die Raten vergleichst und dann bei mehreren Partnern angemeldet bist.
Ja, da muss ich als Agentur auch gleich nochmal kurz etwas winken, weil das heißt natürlich nicht entweder oder. Also wir haben sehr viele Kunden, die ein eigenes Vorteilsprogramm haben und letztendlich parallel, aber um jetzt Autonamen zu sagen, letztendlich bei Payback mit angeschlossen sind oder einer Deutschlandcard oder auch anderen Plattformen wie ein Encharge etc., um da noch ein bisschen breiter zu werden. Aber auch das sind natürlich sehr individuelle Strategien. Das heißt, dann kommt es natürlich darauf an, habe ich irgendwelche eine Vorteilscard, die mehr in meinen Shops letztendlich, weil ich irgendwo letztendlich Omnichannel bin, habe ich, na, das ist bei Lidl natürlich der große Unterschied, mit den eigenen Vorteilsprogrammen bin ich nur online unterwegs und auch da gibt es einfach Strategien und Möglichkeiten und da muss man eigentlich auch sagen, dass da die Partner letztendlich auch immer bereit sind, zu sprechen und Strategien zu entwickeln, letztendlich um sich nicht mit der eigenen Card zu kannibalisieren. Und dann, was ja eben der große Teil ist, was ich auch eben noch dazu sagen wollte, die Reichweite ist natürlich enorm, vor allem von den großen Playern. Das gilt aber jetzt auch für Cashback letztendlich auch. Und die verliert man natürlich, wenn man natürlich sich auf sein eigenes Vorteilsprogramm beschränkt. Und dann, um das auch noch zu ergänzen, Mara, da wirst du mir bestimmt auch zustimmen, auch wenn es Loyalty heißt und ein Kundenbindungsprogramm ist, durch die enorme Reichweite und aber auch eben die Reaktion und eben das ja eben so ein Programm ist, reagieren die natürlich auch auf Kampagnen, die User, und man gewinnt unheimlich viele Neukunden. Also das, glaube ich, darf da nicht verfälscht rüberkommen, dass ich mich so an so ein Bestandskundenbindungsprogramm anhänge, sondern auch an einer riesen Reichweite, mit wo ich sehr gezielt auch Kampagnen fahren kann, um wirklich natürlich Umsatz mit Bestandskunden zu erhöhen, aber natürlich vor allem auch Neukunden zu gewinnen.
Absolut. Und man darf auch nicht unterschätzen, was für eine riesen Datenbasis da vorhanden ist. Wie du gesagt hast, man kann unglaublich gezielte Kampagnen führen. Und da habe ich auch selber schon die Erfahrung gemacht, wie viel Targeting-Möglichkeiten man wirklich hat, um auch wirklich ganz spezifische User anzusprechen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenvorteil, den eben so ein Loyalty-Programm hat, wo man sich einfach mit seinen Daten anmeldet, wo man einfach viel auch von sich preisgibt, um einfach da Teil zu sein. Und auch das können wir nutzen für unsere Kunden, also für unsere Advertiser.
Ja, dann würde ich sagen, springen wir weiter einfach ein bisschen, um auf die Tube zu drücken, um möglichst viel letztendlich da zu schaffen. Und jetzt würde ich mal weitergehen. Hört ihr mein Kind im Hintergrund?
Das ist gerade ins... Aber es ist schlimm.
Ja. Ja, sehr süß.
Es ist Ferienzeit. Also der Podcast ist auch echt und authentisch jetzt aufgenommen, nicht schon Wochen vorproduziert, in den Sommerferien aufgenommen. Gut, wir springen weiter zu, ich bisch es auch mal zusammen, CSS und Preisvergleich, und würde aber gleich mit der Frage einsteigen, Antonio, die klassische Preisvergleich-Webseite, gibt's die überhaupt noch oder ist das einfach durch Google Shopping oder die Suche eigentlich letztendlich schon erledigt?
Also die gibt's auf jeden Fall noch, um die Frage zu beantworten, 100% ja. Es gibt auch nicht nur ein oder zwei große, sondern wir merken, es gibt sehr, sehr viele. Es gibt auch sehr, sehr viele Varianten. Einerseits die klassische Website, wo man drauf geht, um einfach einen Preisvergleich direkt zu haben.
Ich glaube, man muss aber eine Webseite haben, um, glaube ich, Shopping ausspielen zu dürfen.
Das kommt noch dazu,
richtig. Das wäre nämlich die nächste. Es mag die Seiten noch geben, aber haben sie denn auch noch Traffic?
Ja, es gibt auf jeden Fall, ich sag mal, eine Handvoll, die relevanten Traffic haben. Und dann wollte ich eben nochmal darauf zurückkommen, dass es auch Preisvergleiche gibt, die sozusagen von anderen Publisher-Verticals, wie zum Beispiel von Content-Publishern, mit eingebaut werden im Content mit dazu. Also dass es gar keine eigene Preisvergleich-Website ist, sondern dass man einfach in einem Content-Artikel auch einen Preisvergleich mit integriert hat. Da würde ich jetzt erstmal differenzieren. Es gibt noch Preisvergleich-Webseiten. Ja, es gibt eine Handvoll große hier in Deutschland, die wirklich noch aktiv sind. Das können wir hauptsächlich bei uns im Netzwerk in den Daten sehen. Und ansonsten, wie du schon gesagt hast, ist es natürlich im Zusammenhang mit Google Shopping, ja, ganz klar, man braucht eine Preisvergleichswebsite, um dann eben auch Google Shopping Platzierungen drauf bieten zu können.
Preisvergleich, Produktsuche, gibt es da noch einen Unterschied?
Zu Preisvergleich und zu Produktsuche?
Ich spiele es jetzt mal an, die Ladenzeile als zugemacht. Letztendlich war eine Produktsuche vorwiegend oder spezialisiert, sage ich mal, auf Fashion, hatte anscheinend keine Daseinsberechtigung mehr, ist jetzt letztendlich, gehört ja beides zu Axel Springer, ist halt jetzt eins mit Idealo. Oder auch, wer jetzt auf Ladenzeile geht, wird ja auch verwiesen auf Idealo. Es gibt noch Fashion-Produktsuchmaschinen, letztendlich spielt dann natürlich das Anzeigen vom Preis auch mit eine große Rolle. Wie siehst du, um das vielleicht noch zu ergänzen, Produktsuche, Preisvergleich, unterscheidet ihr da?
Also im Gesamten unterscheiden wir erstmal nicht. Wir unterscheiden aber schon, wenn wir einfach die Performance sehen, die wir, ich warte kurz, bis es leiser wird.
Nee, das eigentlich ist alles fein.
Ja, ansonsten unterscheiden wir erstmal nicht, aber wir unterscheiden wiederum schon, aber es liegt dann anhand an der Performance. Wir sehen einfach, dass wenn wir über Produktsuchen reden, dass die Performance nicht gegeben ist, so stark, wie wenn wir über den Preisvergleich sprechen. Und deshalb würde ich es nicht als unrelevant betiteln, aber es ist ein deutlich noch kleinerer Teil bei uns im Netzwerk als generell, würde ich sagen.
Wir sehen einen extremen Wandel in der User, im Userverhalten. Also damals, als ich bei TradeTabler angefangen habe, waren Preisvergleiche einfach die Top-Performer im Netzwerk und CSS war No-Go. Und also wir kommen später, glaube ich, nochmal so ein bisschen intensiver auf das Thema, aber es hat sich so verändert, dass wir einfach sehen, okay, Google Shopping ist der erste Punkt, wo ein User nach Produkten und nach Preisvergleichen sucht, also sowohl als auch. Dementsprechend, wie Toni gesagt hat, unwichtig, definitiv nicht. Aber ich würde auch sagen, dass sich der Wert und die Rolle des Ganzen bei uns im Affiliate durchaus sehr stark verändert hat, einfach aufgrund des Ausbaus von Google Shopping.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Und genau, da würden wir jetzt mal weiterspringen. Ich würde jetzt auch letztendlich sagen, eben nochmal ein bisschen an den Timekeeper zu spielen. Gerade sehr wichtige Modelle haben wir jetzt sehr ausführlich definiert und auch besprochen mit Vor- und Nachteilen. Und das sind auch sehr, um das CSS aber schon mal ein bisschen auszuklammern, sehr klassische Modelle. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen in die Richtung Technologieanbieter, also letztendlich, sei es irgendwelche On-Site-Kampagnen wie ein Bounce-Commerce, sei es ein Retargeting, auch letztendlich Mailing-Partner. Es gibt ja so viele, letztendlich ist ja Affiliate kein Kanal, sondern man könnte ja letztendlich alles abbilden und man ganz streng sagen, okay, man nimmt jetzt ein Netzwerk als Tracking-Anbieter, um das Ganze messbar letztendlich zu machen, um den Ganzen irgendwie so einen Performance-Touch zu geben. Unabhängig davon, da kommen wir auch nochmal drauf mit Influencer und Co., wo die Ausrichtung von der Kampagne ist. Wenn ich jetzt euch als Netzwerk letztendlich frage, warum sollte man CSS, Preisvergleich, Retargeting letztendlich über euch als Netzwerk machen und nicht ja direkt mit Partnern in Kontakt treten oder gar den Kanal selbst zu bespielen. Wer möchte anfangen? Ich muss jetzt mal, Toni ist dein Spitzname, darf ich den mit adaptieren?
Sehr gerne. Ich glaube, ich habe es bei der Vorstellung vergessen, aber klar, arbeitsrelevante Kollegen und Partner nennen mich hauptsächlich Toni.
Okay, also dann nenne ich dich jetzt. Aber ich glaube, Mara wollte anfangen.
Also,
darfst du auch anfangen.
Also natürlich sehen wir sowohl Vorteile. Soll ich dann vielleicht einfach auf die Advertiser-Seite mich fokussieren und tun
ja sehr gerne.
Publisher-Seite, perfekt. Es gibt einige Vorteile, direkt übers Netzwerk zu arbeiten. Da fällt mir ganz spontan ein, dass es natürlich ein unglaubliches Zeitersparnis auf Advertiser-Seite ist. Wir als Netzwerk kümmern uns um die die Partnerauswahl. Wir kümmern uns, alles aufzubereiten, die komplette Thematik zu erklären, Calls zu organisieren etc. Bedeutet, der Advertiser hat, was den Aufwand auf seiner Seite betrifft, quasi kaum etwas. Also klar, sie müssen am Ende entscheiden, ob sie eine Partnerschaft möchten, aber wir bereiten die Informationen relativ gut und ausführlich zu. Und wie gesagt, alleine unser Partnerportfolio ist natürlich wesentlich besser aufbereitet, als wenn man jetzt direkt mit jedem Publisher einzeln spricht. So können wir sagen, hey, da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Dieser Publisher performt besonders im Bereich Fashion sehr, sehr gut. Mit dem sollten wir starten, nicht mit den anderen. Und das sind wirklich Insights, die wir als Netzwerk einfach sammeln können, weil wir mit so einer großen Anzahl an Advertisern arbeiten und da eben auch, sag ich mal, Learnings adaptieren können. Plus muss man natürlich auch ganz klar sagen, wenn alles oder wenn sämtliche performance-orientierten Kampagnen übers Netzwerk getrackt werden, lassen sie sich ja auch in gewisser Weise vergleichbar machen. Das bedeutet, ich habe alle meine Daten im Netzwerk und kann dann auch Kampagne A mit Kampagne B 1:1 vergleichen und habe dann quasi wirklich dieselbe Datenbasis, aus der ich ziehe. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, besonders eben, wenn man ja nachhaltig erfolgreiche Kampagnen oder erfolgreiche Partnerschaften fahren möchte, muss man es ja auch irgendwie auswerten. Man muss ja wissen, ob das jetzt wirklich eine erfolgreiche Partnerschaft ist oder nicht. Und ich denke, der wichtigste Punkt in dem Ganzen ist natürlich das Thema Pricing. Wir als Netzwerk haben zum Teil andere Konditionen, spezielle Konditionen mit den Publishern, die wir ausgehandelt haben, die vielleicht einfach aufgrund des Konzepts, ich sage da nur Stichwort CSS, bestehen. Mit dem CSS-Partner kann man einfach auf CPO-Kampagnen oder arbeiten, was eben quasi mit Google direkt als eine oder mit einer Google Shopping Kampagne ist das nicht möglich. In Google bezahlt jeder mit CPC, bei uns geht das Ganze über CPO. Das Risiko liegt komplett beim Publisher und nicht beim Advertiser, was natürlich für uns als Verkaufsargument genial ist. Plus haben wir natürlich auch alles an Informationen, wie gesagt, gesammelt. Wir wissen genau, was wir brauchen. Der Advertiser muss sich einfach nur an unsere Anweisungen halten. Und das ist eigentlich immer sehr, sehr gut. Und wir bekommen auch die Resonanz, dass es eben gewertschätzt wird, dass wir alles soweit vorbereiten und soweit aufbereiten.
Dann an dich, Toni. Warum arbeiten die Publisher denn auch gerne übers Netzwerk und priorisieren oder präferieren nicht sogar eine direkte Zusammenarbeit?
Ja,
oder also ist es überhaupt so, vielleicht mal die
Frage. Absolut, absolut. Vor allem, wenn wir im Bereich Retargeting, im Bereich CSS sind, aber auch Sondertech-Lösungen, ja, wenn wir jetzt vorhin schon bei Auscommerce darüber gesprochen haben oder generell On-Site-Technologien. Wir sind natürlich erstmal als Netzwerk ein Türöffner. Sie haben einen Point, der Publisher hat einen Point of Contact. Ich nehme jetzt mal in dem Beispiel einfach mich. Und ich kann ihn bei uns im Netzwerk so vermarkten, dass er erstmal einen Zugriff hat auf 200, 300 Partnerprogramme. Das ist natürlich schon mal der allererste Vorteil. Ansonsten wären das ja über 200, 300 Konversationen, die rausgesucht und einzeln geführt werden müssten. Zudem kommt aber auch noch, dass wir einen super genialen Softstart haben. Dadurch, dass sich ein Advertiser bei uns im Netzwerk anmeldet, ein Vertrag ausgehandelt wird, das technische Setup steht, dann haben wir sozusagen den Product Feed schon bei uns implementiert. Wir haben einen Master Tag für Retargeting Partner implementiert bei den Advertisern. Und das heißt eigentlich nur noch, dass die Publisher Bewerbung im Netzwerk akzeptiert werden muss. Und sobald der Advertiser die Publisher-Bewerbung akzeptiert hat, kann der Publisher, ein CSS-Publisher, starten, ein Retargeting Publisher kann mit unserer Unterstützung direkt implementiert werden, ohne dass der Advertiser selber bei einer direkten Kooperation auch nochmal etwas zusätzlich implementieren muss, können wir über uns abbilden. Und am Ende ist es auch nochmal ein Abrechnungsmodell einfach, dass viele Publisher einfach dann über uns als Netzwerk abrechnen. Und da ist ein gewisser Flow dahinter, da gibt es keine Rechnungsstellung mit Zahlungszielen, sondern das läuft über unser Netzwerk. Die werden zum Publisher-Zahltag, den wir regelmäßig haben, ausbezahlt und sie wissen, wie es funktioniert.
Vielen, vielen Dank. Ich habe tatsächlich an der Stelle als Agentur von der Agenturseite nichts hinzuzufügen. Also sehen wir im Endeffekt genauso. Ich sage mal so, wir stehen natürlich auch drauf, ziemlich viele Modelle in den Publisher-Kuchen auf dem Programm zu haben. Einfach auch ja diese Übersicht zu haben, dieses gemeinsame Reporting, die Synergien, um dann eben auch eine gemeinsame Strategie zu entwickeln mit allen Partnern. Wir haben jetzt nochmal einige genannt. Wie gerade schon gesagt, wir können leider nicht auf alle so im Detail eingehen, wie jetzt die erst genannten. Aber das war hier auch nochmal wichtig oder hier zu checken, wo man sagt, okay, den Vorteil hat es auch noch tatsächlich, Sie als Affiliate über das Affiliate-Netzwerk als Publisher mit reinzunehmen in sein Marketing-Mix. Und würde das so ein bisschen auch jetzt mal einen Haken dran machen. Also ihr wisst ja, an wen ihr euch wenden müsst, wenn ihr da weiter Infos haben möchtet. Und würde so ein bisschen mal in die Historie gehen. Auch das hat mir schon mal so ein bisschen angeschnitten jetzt bei den Preisvergleichern. Vielleicht jetzt nochmal bisschen allgemeiner ausgeholt. Wie seht ihr denn, wenn ihr jetzt die letzten 5, vielleicht sogar 10 Jahre zurückblickt, was hat sich denn so in dieser Publisher-Welt letztendlich getan? Vielleicht auch, um das so ein bisschen einzuschränken, würde ich vielleicht sogar mal auch im Dachraum bleiben. Hat sich da letztendlich viel verändert? Jetzt sagt, da gibt es jetzt Modelle, die hat es früher noch gar nicht gegeben oder die spielen jetzt eine Riesenrolle. Manche sind tatsächlich verschwunden. Wie würde bei euch so ein Rückblick ausgucken? Mara.
Fängt Mara an, gerne. Ja.
Ja.
Ich habe gerade nämlich gesehen, ihr wartet auf jemanden, der starten soll. Und dann,
genau. Ja, du, dann, sehr gerne. Also tendenziell, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Top, ich nenne sie jetzt mal Top-Publisher-Segmente, mit denen wir arbeiten, was einfach ein Cashback, ein Gutschein-Deal, hatten wir ja schon alles angeschnitten im ersten Teil. Da sehen wir eigentlich ein stetiges Wachstum. Wir sehen wirklich in der Performance, obwohl es solche etablierten Modelle sind, sehen wir ein schönes Wachstum und immer noch mehr Performance, was einfach auch zeigt, dass es funktioniert und dass es gefragt ist. Wie gesagt, Bereich CSS hatte ich vorhin auch schon angeschnitten. Das war früher so ein super sensibles Thema bei den Advertisern. Ich glaube einfach, weil da das Vertrauen und das Verständnis nicht so da war. Aber auch jetzt seit, ich will gar nicht, aber ich glaube so seit den letzten 3, 4 Jahren sehen wir da eine mega Veränderung. Also CSS ist mittlerweile auch eines unserer wichtigsten Verticals, besonders eben im Bereich Fashion, im Bereich Home, ja, auch sehr, sehr wichtig. Aber ich würde sagen, man kann da auch gar nichts ausschließen. Und genau, da sehen wir wirklich ein super, super gutes Wachstum. Was ein bisschen weniger geworden ist, aber das hatten wir ja auch gesprochen, was sich aber, denke ich, auch ein bisschen verschoben hat, ist eben der Bereich Preisvergleich, weil da einfach CSS als Riesenplayer gekommen ist. Und was wir auch, oder was ich persönlich jetzt auch super relevant finde, ist alles im Bereich Closed User Groups. Also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist aber was, wo wir wirklich auch von den Advertisern regelmäßig gefragt werden, hey, was habt ihr an Closed User Group Publishern? Was haben wir da für Möglichkeiten? Ob im Bereich Student oder Corporate Benefits oder ich weiß nicht was. Da haben wir ja auch einige Publisher. Und auch da merken wir, das ist gefragt, weil obwohl vielleicht kein aktiver Deal mehr oder keine aktive Aktion vorhanden ist fürs Programm, sind Gutscheine für Closed User Groups durchaus in den meisten Firmen noch möglich und sehr, sehr einfach zu verargumentieren. Also hier sehe ich auch tatsächlich eine wachsende Nachfrage von unseren Advertisern und auch wirklich, ich denke, die Performance spricht auch für sich, ob es ein Nischen-Advertiser ist, ob es ein relativ breites Produkt ist. Wir sehen hier Performance wirklich in jedem Bereich.
Ja. Toni, darf ich dich gleich auf die andere Seite drücken und zwar eine Prognose, weil wir hatten es jetzt schon ein bisschen öfter, dass sich was verschiebt. Ich weiß nicht, ob ihr schon jüngst gesehen habt, dass in Google jetzt auch theoretisch beim Advertiser die Codes mit angezeigt werden können. Also auch hier wird sich was letztendlich verändern. Die Suche an sich durch KI, also es geht jetzt, ich würde einfach mal alle Gründe zusammenpacken. Also es ist ja wirklich rechtliches, es sind Browser-Regulierungen, es sind Browser-Erweiterungen, Erneuerungen. Was glaubst du, wie, wenn ich sage, Wie schauen denn die nächsten 5 Jahre aus? Kommen ganz neue Publisher-Modelle? Welche müssen sich verändern? Welche müssen sich mit anpassen? Was sind da so deine Gedanken? Oder wenn du auch mit Partnern in Austausch bist, wo merkst du schon, ja, wir sind dran an irgendwelchen Neuerungen, Änderungen, die da vielleicht auch drauf reagieren oder sogar selbst innovativ sind?
Also ich bin mal vorsichtig, mit Veränderung zu sprechen. Das eine ist ja sozusagen über das Affiliate Marketing den ganzen Traffic in den Shop reinzubringen, wo wir jetzt mittlerweile sind. Deswegen hatten wir das Thema auch, vor allem wenn wir über Tech Publisher sprechen, es geht jetzt hauptsächlich auch darum, den Traffic im Shop zu behalten. Also alle Bounce-Lösungen, On-Site-Lösungen, die es mittlerweile gibt, dass die User, die wirklich in den Shop geleitet werden, auch drinnen bleiben. Ich denke mal, das wird auch zukünftig über die nächsten Jahre sehr, sehr wichtig sein, was man auch über das Affiliate-Marketing abbilden kann. Das ist erstmal das Erste. Und das Andere, wenn man sich die gesamte Veränderung anschaut, und da ist Google einfach ein Big Player, du hast es schon angesprochen, auch mit KI, mit den ganzen Testings, die sie in Amerika machen, dass sozusagen, dass man wirklich über KI einfach nur noch auf seine Frage diese eine Antwort bekommt, und die SERP, alles was Richtung SEO und SEA-Traffic geht, ich möchte jetzt nicht sagen, an Relevanz verliert, aber weil wir einfach nicht wissen, es ist eine Glaskugel, aber es könnte natürlich sein. Und da müssen sich dann vor allem, ich nenne es mal Gutschein-Publisher, nochmal neu aufstellen. Wir haben es jetzt auch mit den ganzen Google-Updates erlebt, wenn wir in den englischsprachigen Raum gehen, dass vor allem White Labels enorm an Traffic verloren hat. Und die Lösung hierzu sind aktuell, wie wir sie mitbekommen, wenn wir mit Partnern sprechen, sind Hybridmodelle. Und Hybridmodelle bedeutet einfach nur, dass sich die meisten etablierten großen Publisher nicht mehr nur auf ein Produkt fokussieren, das sie anbieten im Affiliate-Kanal, sondern sich einfach breiter aufstellen. Da gibt es einfach Beispiele wie Loyalty- und Cashback-Partner auch eine Produktsuche auf ihrem, in ihren Apps mit einbauen oder Gutscheinseiten einfach mehr auf Content gehen und auch selber Content produzieren oder einfach nur Apps, die einfach ein Shopping-Kanal mit Gutscheinen sind, aber auch wiederum mit Cashback verbinden. Also die Varietät ist einfach nochmal deutlich größer. Und das ist, würde ich mal sagen, die Antwort darauf, wie sich aktuell alles entwickelt.
Vor allem im KI-Bereich ist es ja auch nicht so. Also jetzt klar, wir stellen uns das, wie du gesagt hast, die Relevanz von die Suche von den Menschen hat sich ja jetzt auch schon verändert. Ich stelle jetzt wieder längere Fragen, aber ich stelle die halt einem KI-Tool und erhoffe auf die gänzliche Antwort. Jetzt aber noch viele googeln trotzdem noch her, also verhalten sich auch ein Stück weit hybrid. Ist die Antwort denn auch wirklich valide? Prüfen das letztendlich nochmal nach, je nachdem natürlich, wie intensiv das sein soll. Und da wird es natürlich auch spannend, wie sich da Modelle letztendlich vermischen. Also ganz neue Publisher-Modelle, auch da gibt es ja schon die ersten Gehversuche letztendlich, wo ich die Frage eben stelle und dann ist eben ein Chat oder ein sonstiges KI-Tool letztendlich verbunden. Ich kriege die Antwort, aber letztendlich auch gleich Kaufvorschläge. Und da muss man natürlich auch schauen, wo können dann da die Affiliate-Links oder wie kann das auf Performance-Basis passieren. Das wird auf jeden Fall letztendlich sehr spannend. Habt ihr vielleicht noch Ergänzungen, dass wir aktuell leider schon, muss man sagen, in Krisenzeiten sind oder Marktveränderungen, Konsum eher zurückhaltend, Preise steigend? Seht ihr da jüngst noch irgendwelche, dass sich die Partner darauf reagieren oder dass da andere Erwartungen sind in den Affiliate-Kanal? Da können wir vielleicht auch gerne noch drauf eingehen.
So, vielleicht starte ich kurz auf der Advertiser-Seite. Das ist nämlich tatsächlich ein Thema, das tatsächlich uns beschäftigt. Was wir auf der Advertiser-Seite sehen, ist, dass WKZ eher vorsichtiger investiert wird. Also es wird immer noch investiert und ich meine, am Ende des Tages steckt ja hinter jedem Investment dann ja auch hoffentlich Performance, wenn wir es richtig machen. Aber wir sehen schon, dass einfach die wirtschaftliche Situation in super vielen auch etablierten deutschen Unternehmen doch relativ strikt ist und relativ ja, ich sag mal, schwierig ist und dementsprechend wir da auf Advertiser-Seite eher so ein bisschen, nee, lass es mal lieber auf CPO machen. Was natürlich in meinen Augen so ein bisschen kontraproduktiv ist, weil klar spare ich mir Kosten in erster Linie, aber ich kann natürlich auch vielleicht nicht mein volles Potenzial entwickeln, weil ich aber nicht die Visibilität bekomme, die ich haben könnte. Aber das sehen wir auf Advertiser-Seite und ich glaube, die Publisher reagieren da genau gegenteilig. Oder ich weiß es. Dementsprechend, Toni, darfst du das gerne ergänzen?
Absolut. Es wird immer notwendiger, sage ich mal, ein WKZ oder ein Fixed Fee, wie man es nennen mag, bei den Publishern zu bezahlen. Es fängt ja schon damit an, wenn man als Affiliate-Programm neu startet und auf einem Publisher starten möchte. Da reden wir jetzt mittlerweile schon von sehr vielen Partnern, die Onboarding-Fees verlangen. Das merkt man auf jeden Fall, weil trotzdem noch ein manueller Aufwand dahinter steht, die Shop-Seite anzulegen, zu pflegen, alles zu integrieren. Und letztendlich möchte man keine Karteileichen auf seiner Publisher-Website oder in der App haben, sondern möchte ja auch wirklich Affiliate als Werbekanal nutzen. Und das bedeutet dann auch dementsprechend, dass man da, wenn man geonboardet wird, auch einfach sozusagen am Anfang Platzierungen mit dabei hat, um dann auch wirklich die Visibilität zu bekommen. Und das ist ja der Hauptgrund, warum man dann auch zusammenarbeitet. Das heißt, die Advertiser, würde ich nochmal zusammenfassend sagen, sind vorsichtiger geworden und die Publisher sind im Generellen selektiver geworden, was auch heißt, mit wem sie zusammenarbeiten möchten und wann sie zusammenarbeiten möchten.
Vielen Dank. Ich springe direkt zum nächsten Thema, damit wir auch alle unsere Fragen und Themen schaffen. Denn eins mag ich mir nicht nehmen lassen. Bin auch schon jetzt seit über 10 Jahren in der Branche, jetzt schon fast 13, und immer beliebt Content-Partner. Wird auch eben von Sales im Vertrieb auch gerne und viel benutzt. Auch da hat sich viel getan. Früher waren Content-Partner natürlich wirklich Blogs oder wirklich inhaltliche Seiten zu irgendeinem Hobby, zu irgendeinem Sport. Da ist meines Erachtens ja viel in Social Media abgewandert. Es gibt sozusagen ja fast kaum mehr aktive Blogs, Foodblogs oder etc. Wie definiert ihr denn jetzt und heute einen Content-Partner? Und aufgrund der Zeit fasse ich mal noch eine zweite Frage gleich dazu. Sind Influencer denn Affiliates und sind es dann Content-Partner? Also ich schmeiße das jetzt einfach mal alles zusammen. Und da darfst du jetzt mal anfangen, Toni.
Ja, sehr gerne. Ich würde generell einfach mal sagen, das Geniale an einem Affiliate ist, dass ein Affiliate ein Partner ist. Dieser Partner kann sozusagen für den Advertiser Werbung machen. Ob dieser Partner jetzt ein Influencer ist, ein Content-Partner oder ein Cashbacker, das ist in dem Falle erstmal unrelevant. Also kann ich erstmal mit Ja beantworten. Content ist ein Partner für einen Advertiser, ein Affiliate sozusagen, aber auch Influencer. Und wie ich einen Content-Publisher, also wenn ich wirklich sage, ich würde trotzdem noch mal ein bisschen differenzieren, ein Content Publisher, würde ich fast sagen, dass es eher in Richtung Blogs, Online-Magazine, geschriebene Inhalte geht. Und ein Influencer ist ja auch irgendwo ein Content Publisher, er ist ein Content Creator. Aber vor allem, wenn wir im Bereich Affiliate-Marketing sprechen, würde ich dann doch erstmal sagen, Blogs, Online-Magazine, geschriebene Inhalte zu bestimmten Themengebieten, wenn man jetzt auf Reise geht oder auf Mode oder im Tech-Bereich. Das ist ja das Hauptsächliche, was Advertiser auch möchten, wenn sie von Content sprechen. Wenn sie über Influencer reden, dann meinen sie wirklich Influencer, wie wir sie auf TikTok und auf Instagram kennen.
Mara, konkrete Frage, Kunden von dir, wünscht sich Content und du gibst ihnen eine schöne redaktionelle Seite mit hohem Traffic und die Seite ist auch noch bereit, einen Affiliate-Link einzubauen, aber ruft natürlich trotzdem ihren Verlagspreis aus. Der Kunde möchte es mal ausprobieren, zahlt, ich sag mal, einen vierstelligen Bereich erhofft sich dann auch aber auch eine Performance von den redaktionellen Artikeln, die auch offen gesagt meistens dann unter Erwartung ist.
Ja.
Wie reagiert dein Kunde und wie reagierst du also als Accounter?
Also versuchen wir natürlich, das immer im Voraus auch relativ deutlich zu machen, dass natürlich die Conversion-Rate bzw. generell die Performance nicht vergleichbar sein kann oder nicht vergleicht werden darf mit einem klassischen Cashback-Gutschein, was auch immer, Partner. Das versuchen wir, oder das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir das im Voraus klar machen. Ja, Content beziehungsweise auch Influencer, da ist super viel im Bereich Branding. Ja, es ist, da wird die Brand hervorgehoben, da werden bestimmte USPs nochmal vorgehoben. Und das ist ein super, super wichtiges Tool. Aber wie gesagt, die Ziele zwischen Content und, ich sag mal, einem klassischen Affiliate sind natürlich andere in meinen Augen. Tendenziell versuchen wir, was das betrifft, wie gesagt, da relativ transparent zu starten gleich, damit dem Advertiser das auch klar ist. Ich sag's mal so, in der Regel definiert natürlich so ein Content-Partner auch diese Langlebigkeit. Ja, ein Artikel ist nicht nur heute live. Ja, der wird unter Umständen noch in einem Jahr mit einer Google-Suche verfügbar sein und auffindbar sein. Also tendenziell ist es in meinen Augen immer wichtig, Content-Partner auf einem Partnerprogramm zu haben. Ich persönlich sehe es aber, wenn wir nur performancebasiert arbeiten und wenn für auch den Ansprechpartner beim Kunden die Performance das der Kanal ist oder das ist, was zählt, dann empfehle ich immer, mich auf was anderes zu fokussieren. Wie gesagt, ein paar Content-Partner sind immer gut, sind immer wertvoll, aber eben solche Investitionen, das ist dann tatsächlich auch was, wo wir einfach Aufklärungsarbeit leisten, weil am Ende des Tages nacharbeiten tun die Content-Partner ja auch nicht. Selbst wenn die Performance nicht unbedingt positiv war, sehen wir ja, also dann ist es ja trotzdem so, dass sie sagen, nee, sie können da nichts weiter machen. Ganz kurz noch zum Thema Influencer. Ich persönlich sehe das tatsächlich wie Toni. Irgendwie sehe ich sie als Content-Partner, aber irgendwie sind sie auch mehr in meinen Augen. Am Ende des Tages ist es ja, dass nicht immer automatisch nur Content produziert wird, sondern eben auch, was wir sehen. Wir haben ja, also ich meine, es gibt ja einige Influencer-Netzwerke, mit denen wir sehr, sehr eng arbeiten. In erster Linie ist es ja Metapick oder auch LTK, Styling, wen auch immer wir da nennen möchten. Gibt ja noch einige mehr. Aber hier sehen wir einfach wirklich die Tendenz auch zu dieser ganzen Verlinkungsgeschichte. Nicht nur, ich mache jetzt eine Story über eine Brand oder über ein Produkt, wo man aktiv sieht, das ist gekaufter Content oder das ist Werbung, sondern eben auch, ich mache einfach nur ein Foto und verlinke dann meine Schuhe, meine Kommode im Hintergrund, weil einfach Influencer so eine extreme Rolle für die User oder für ihre Follower haben, dass sie möglichst alles nachkaufen möchten. Also irgendwie sind sie dann ja auch nochmal so ein bisschen da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Eben nicht nur, wie gesagt, Content Creation, sondern auch, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich es definieren würde, aber wahrscheinlich so Produktsuche, dass sie eben auch da Links verwenden und die super, super gut geklickt und super gut konvertieren.
Ja, also auch da vielen Dank. Ich springe da kurz als Agentur nochmal ein paar Sätze rein. Also auch hier zählt natürlich wirklich einmal die Aufklärungsarbeit. Das heißt, wo ist die Erwartungshaltung für diesen Kanal? Wo und wie platziere ich das? Wie kriege ich aber letztendlich Hybride hin? Letztendlich, wo probiere ich letztendlich in den redaktionellen Artikel einen speziellen Endkundenvorteil zu platzieren, um auf die Performance auszuwirken? Dann, aber das würde jetzt wirklich komplett den Rahmen sprechen, wie kann ich letztendlich in der Vergütung, in einem Tracking Content-Partner stärken, letztendlich mit Tracking-Weichen, mit komplett dynamischer Attribution, letztendlich wie rechne ich letztendlich das zusammen, auch da hatten wir es schon, es kann ein redaktioneller Artikel gemischt mit einem Deal und erhöhten Cashback, kann auch einfach zusammengesehen werden als eine Kampagne. Das heißt, ich packe mir mehrere Partner, setze aber ein Ziel. Also da gibt es unheimlich viele Ansätze und Möglichkeiten. Und dafür, ja, das wollte ich als Agentur auf jeden Fall auch nochmal dazu und ja, euch im Endeffekt da nochmal bestätigen.
Und tatsächlich muss man auch sagen, das ist auch was wir tatsächlich schon seit einigen Jahren verfolgen an Strategie und jetzt mittlerweile sogar ein eigenes Team haben, das sich um den Bereich Content kümmert, oder Content to Commerce besser gesagt. Und auch hier haben wir auch schon zum Beispiel Live-Video-Shopping-Sessions mit Bunte zusammen gemacht. Bedeutet, wir haben quasi nicht nur den Bereich Content auf bunte.de, sondern wir haben eben zusätzlich noch einen Influencer, der eben live Produkte zeigt, Produkte anprobiert, sich schminkt, was auch immer. Da hatten wir diverse Kampagnen. Und auch das ist ja eine Sache, wie man zum Beispiel Content und Influencer irgendwie noch kombinieren kann. Also auch da sind wir wieder bei diesem Hybrid-Teil, dass wir eben so viele Möglichkeiten im Bereich Affiliate haben. Finde ich auch immer super spannend.
Ja, ich mache noch einen harten Cut tatsächlich im Thema und in der Frage und springe nochmal auf dieses Thema, ja, Datenschutz, Gesetze, Browserregulierungen. Da leidet ja, sag ich mal, einfach oft das Tracking. Und meines Erachtens ist es so, dass natürlich da ihr im Netzwerk als Fokus seid. Das heißt, man erwartet vom Netzwerk letztendlich Lösungen, vor allem die Partner erwarten das, eben dass möglichst viel weiterhin letztendlich getrackt wird. Wie es die Advertiser, die sehen es natürlich innig, aber für die Partner ist es natürlich noch essentieller, dass auch wirklich möglichst viele echte Sales getrackt werden. Ihr seid jetzt natürlich nicht die Entwickler, letztendlich wie bei euch. Wie seht ihr das? Wünscht ihr euch da vielleicht aber auch mehr von den Partnern oder ist es soweit okay? Findet ihr, dass ihr oder sogar auch eben eure Mitbewerber da gut reagiert haben, letztendlich was die Sachen, ja, Tracking, Regulierungen und Neuigkeiten und auch das Umsetzen bei den Kunden dann angeht. Wie seht ihr da so den Status quo?
Ich würde einmal ganz allgemein sagen, dass Tracking natürlich essentiell ist. Ohne Tracking haben wir kein Affiliate-Marketing. Das sollte schon mal erst jedem bewusst sein, also auch dem Netzwerk, den Agenturen, den Publishern, als auch den Advertisern. Und das versuchen wir sozusagen in erster Linie auch immer zu kommunizieren, dass das ja dafür maßgeblich ist, um überhaupt zusammenarbeiten zu können. Deswegen benötigen wir erstmal ein stabiles Tracking. Was ich generell sagen würde, weil du auch gesagt hast, vielleicht, was man sich von den Publishern wünscht und dass eher der Fokus bei den Netzwerken liegt, die Lösung im Fokus zu haben. Im Allgemeinen würde ich sagen, dass bei uns in der Branche ist es ein Shared Effort, dass wir einfach alle an einem Strang ziehen müssen. Also wie nochmal in Aufzählung der Advertiser, die Agentur, das Netzwerk, aber auch der Publisher. Eine große Erwartungshaltung und Lösung an den Publishern haben wir natürlich erstmal nicht. Klar, das Tracking wird vom Netzwerk zur Verfügung gestellt. Darauf müssen wir uns fokussieren und es muss beim Advertiser richtig implementiert werden. Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. Nichtsdestotrotz, wo wir natürlich sehr froh drum sind, ist natürlich die Unterstützung von den Publishern innerhalb der Kommunikation. Ich würde mal trotzdem noch sagen, Affiliate Marketing ist People's Business. Wir sollten alle regelmäßig gemeinsam über solche Themen sprechen. Wir sollten darüber kommunizieren. Und dann kann man auch gemeinsam mit der Lösung des Netzwerks, aber mit dem Publisher zusammen an die Advertiser herantreten, bestimmte Lösungen sozusagen auch vorstellen, immer im aktiven Austausch zu bleiben. Und dann sehe ich da erstmal eigentlich auch zukünftig erstmal keine Bitte an die Publisher, wo ich sage, das muss vom Publisher kommen, weil es einfach ein gegenseitiges eingespieltes Thema ist, wo man darüber spricht und wenn man regelmäßig im Austausch ist und sich über Themen updatet, vor allem wenn ich jetzt als Beispiel das Google Update nehme, wo natürlich viele White Labels davon betroffen waren, da wünschen wir uns vielleicht, dass die Publisher uns sozusagen vorzeitig informieren. Da möchte ich auch ganz klar sagen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und dann können wir als Netzwerk auch eben darauf reagieren und unterstützen.
Gut. Ich würde jetzt, weil ihr so viel geliefert habt, kriegt ihr jetzt Folgendes von mir. Einen kurzen Werbeblock. Und zwar, Mara, ich glaube, das ist, glaube ich, ganz gut dein Part. Warum soll ein Advertiser sein Partnerprogramm bei TradeDoubler starten?
Also uns als Unternehmen gibt es ja schon seit 1999. Also wir sind tatsächlich seit fast 25 Jahren am Markt und haben dementsprechend auch einiges an Wissen und Erfahrung in all diesen Jahren gesammelt. Wir sind für uns oder was für uns am allerwichtigsten ist, ist die Nähe zu unseren Partnern, sowohl Advertisern als auch Publishern. Ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen in unseren Antworten auch. Wir natürlich auch Agenturen, ganz klar. Aber wir sind wirklich, also unser erstes Ziel ist es, im aktiven Austausch mit den Kunden, mit den Partnern zu sein, hier einfach wirklich nach deren Bedürfnissen das bestmögliche Setup und das bestmögliche Partnerprogramm aufzustellen und hier stetig optimieren. Wir arbeiten sehr, sehr datenbasiert. Also uns ist es ganz, ganz wichtig, hier nicht nur einfach was zu verkaufen, sondern eben auch anhand von Performance-Daten, anhand von Auswertungen ganz klar zu sagen, das ist was wir weitermachen sollen oder das sollten wir stoppen. Weil am Ende des Tages ist es immer eine Zusammenarbeit zwischen drei Parteien. Wir haben den Publisher, wir haben den Advertiser, wir haben uns als Netzwerk, die irgendwie diese Kommunikation und dieses Zwischengeschäft macht. Und deswegen ist es uns ganz, ganz wichtig, hier eben im aktiven Austausch zu sein und da auch super transparent zu arbeiten. Und wenn ich dann noch mal was anderes Kleines am Rande erwähnen darf, wir werden, wie gesagt, dieses Jahr 25, am 14.09., um genau zu sein. Und nur ein kleiner Spoiler schon mal, am 13.09. dürfen sich alle Partner auf ein paar spannende News von unserer Seite freuen. Also da könnt ihr alle gespannt sein, was wir da uns überlegt haben. Da arbeiten ganz viele Teams schon länger dran und wir freuen uns sehr auf diesen Geburtstag und auf jeden weiteren, der noch kommt.
Da sind wir gespannt und ja, ich muss noch warten mit den Glückwünschen, die kommen dann auch zur gegebenen Zeit. Aber was ich schon mal sagen kann, ist herzliches Dankeschön, Mara, Toni. Hat mega Spaß gemacht mit euch. Wir sind nämlich tatsächlich am Ende und haben eine schöne Stunde vollgepackt mit unheimlich viel Infos. Die Zuhörer haben es selbst gemerkt. Wir können nicht einen Anspruch haben auf Vollständigkeit von allen Partnermodellen, die es letztendlich gibt. Wir haben, glaube ich, mal über viele gesprochen, die wichtigsten angerissen, konnten auch hier und da tiefer einsteigen oder wichtige Infos dazu geben. Also da nochmal herzlichen Dank. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und dann hören wir uns im September wieder. Ich gehe jetzt nämlich in den Urlaubs- und Ferienmodus, den restlichen August. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank und wir hören uns. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.